weiter geht's. Ich zeige kurz eine Skizze für den Rest der Arbeit. Wir haben in Satz 623 zwei Fälle gehabt und ich möchte zuerst kurz was zum ersten Fall sagen. 623.1, das war der Fall, wo für alle S aus S ohne S0 die Menge der in U von S invertierten Elemente eine Hauerte-Gruppe von F von U bildet und weiterhin ist für alle nicht-trivialen Untergruppen von F von U der Normalisator in M. Das heißt, wir haben da so eine Uniqueness-Eigenschaft. Deswegen nenne ich hier jetzt auch mal Uniqueness, Einzigkeit-Fall. Und hier ist so die allgemeine Idee. Mit Lemma 622 weiß man, dass U, S0 ungleich 1 ist. Und jetzt nehmen wir uns zwei Involutionen her, T1 und T2, die aus S ohne S0 kommen und ein P, was die Ordnung der Fittinggruppe von U teilt, und bewähren uns das in folgender Weise. OP von U soll von T1 zentralisiert und von T2 invertiert werden. Wir haben ja gesehen, die Primteiler von der Ordnung von U teilen sich so auf in diesem ersten Fall. Es gibt das, was invertiert wird von den Elementen außerhalb von S0 und das, was zentralisiert wird. Und jetzt wählen wir halt zwei Involutionen, die auf der gleichen Primzahl einmal das eine und einmal das andere machen. Wir wählen T1, T2, S0. Das alles muss passend gewählt werden, damit das geht. So, das. Zentrale Involution in S, T liegt in U2 von M, T zentralisiert U. Als nächstes gucken wir uns die elementararischen Gruppen der Ordnung 4 an, die einmal von T mit T1 und einmal von T mit T2 zusammen erzeugt werden. V1 ist jetzt das Erzeugnis von T mit T1, V2 ist das Erzeugnis von T mit T2. Und jetzt kommt so ein Standardtipp. Wir gehen zur Primzahl P. Was ist denn B? Augenblick, ich muss nachgucken, was B ist. Das ist der Zentralisator in U von S. Und jetzt kommen Sylergruppen. P2, damit fangen wir an. P2, das sind die Sylerungruppe von diesem B da hinten. Dann haben wir noch das P. P liegt in OP von U und wird von T schon mal auf jeden Fall zentralisiert. Und es wird deshalb von einer dieser beiden Gruppen zentralisiert, nämlich von der hier und von der hier nicht. Insbesondere liegt P im Zentralisator von V1 in U. Das ist jetzt genau andersrum gedacht. T1 soll sein P mal P2. So, warum ergibt das Sinn? Wie gesagt, P ist OP von U, wird von allem, was in M rumläuft, normalisiert. B kommt aus U, normalisiert also P, das heißt, das ist wirklich eine Untergruppe. Und es gilt noch mehr, man kann sich dazu überlegen, dass das eine Untergruppe ist vom Zentralisator in U von V1. Na, P2 liegt in B, B zentralisiert S und all diese Evolutionen kommen aus S. Das heißt, V1 und V2 sind elementarische Gruppen der Gruppen, die in S liegen. Das passt schon mal, das liegt immerhin alles da drin. P, habe ich gerade erklärt, wird von V1 zentralisiert und kommt aus U, deswegen liegt das auch da drin. Das heißt, die liegen beide da drin. Es ist eine P-Gruppe, das heißt, es hat überhaupt Sinn, sich zu fragen, ob das eine P-Hilhoff-Untergruppe ist. Und jetzt gucken wir in den Normalisator von V1 und es kommt ein Capelli-Argument. Der Zentralisator von V1 ist nämlich ein Normalteiler. Jetzt ist P1 eine Sylow-Untergruppe von diesem Normalteiler und dann sagt Capelli, in der Literatur würde man sagen Frattini-Argument, sagt jetzt, dass ich den Normalisator schreiben kann als den Normalteiler, Zentralisator von P1, mal Normalisator einer P-Sylow-Untergruppe, dann nehme ich halt P1. Warum mache ich das? Im Normalisator von V1 sind die drei Evolutionen von V1 konjugiert. Das muss man sich noch überlegen, aber wir haben uns ja am Anfang mal Gedanken gemacht über konjugierten Klassen von Evolutionen. Wo kann diese Konjugation jetzt stattfinden? Nein, hier ja wohl nicht, denn das zentralisiert alle drei Evolutionen. Also kann ich mir die Elemente, die die Konjugation machen, hier drin wählen. Das ist jetzt der Witz, wenn man das Capelli-Argument so benutzt. Wenn man das gemacht hat, dann kann man daraus schlussfolgern, dass der Normalisator von P1 nicht in H liegt und der Normalisator von P2 auch nicht. Insbesondere sind P1 und P verschieden, P2 ist nicht 1 und so weiter. Und jetzt kommt eigentlich nur noch ein Argument. Ich sage nicht, dass es alles klar ist, ich sage nur, dass das so quasi so eine Skizze ist, wie man sich da weitermacht. Jetzt legt man den Normalisator von P2 in eine maximale Untergruppe. P2 kommt aus dieser Gruppe. P2 zentralisiert insbesondere S, deswegen liegt S in L. Dann kann man sich noch überlegen, dass P geschnitten L nicht 1 ist und dass V2 in einer Komponente von L liegen muss. Und dann überlegt man sich als nächstes, wie diese Komponente dann aussehen muss. Und aufgrund der Tatsache, wie man alles gewählt hat, kann dann so eine Komponente nur isomorph zu A7 sein. Das ist also dann nach noch ein bisschen mehr Arbeiten. V2 liegt in E. Und dann benutzt man das und man findet immer mehr raus über die Struktur von L. Am Ende findet man dann eine Konfiguration von Untergruppen in ganz G, die man benutzen kann, um zu zeigen, dass ganz G isomorph ist zu A7. Und das geht nicht, denn dann wäre G ja eine unserer Zielgruppen, aber wir haben uns ja G als minimales Gegenbeispiel hergenommen, G ist keine unserer Zielgruppen. Das heißt, hier mit noch ein bisschen mehr Arbeit kommt raus G isomorph zu A7. Da benutzt er eine Charakterisierung von A7, die Bender seine Arbeit auch hinschreibt und er erklärt auch, wie man da bekommt. Das ist dann ein Widerspruch. So macht man den ersten Fall. Im ersten Fall benutzt man also wirklich an einer Stelle ganz explizit, wie so eine mögliche Komponente aussieht und arbeitet mit der Struktur. Im zweiten Fall ist das auch so, aber da kommt man auf die PSL2Q. Und wie das geht ungefähr, das kommt jetzt. Was war im Fall 2 los? Das war der Teil, wo man irgendwie auch eine Komponente sieht. Die hat eine maximale Untergruppe L, derart, dass T dann einer Komponente liegt. Oder, nee, nicht unbedingt einer Komponente, aber auf jeden Fall ein Produkt von Komponenten. Und L enthält den Normalisator einer Untergruppe von F von U. Das ist das, was im zweiten Fall los ist. Und da ist der Witz, sich zu überlegen, dass diese maximale Untergruppe L einfach zu groß wird. Die zieht zu viel Zeug in sich rein und das klappt einfach irgendwann nicht mehr. Gut, zunächst mal überlegen wir uns, und da geht der Satz 20 rein, zwar liegt nicht in L, denn wenn H doch in L wäre, dann würde es nicht damit zusammenpassen, dass T in E von L liegt. T ist ja ein zentrales H und wenn man sich dann anguckt, wie das H in L drin liegen müsste, sieht man, dass das nicht geht. Ich nehme jetzt also so ein L her mit den Eigenschaften aus dem Fall 2, das habe ich nicht hingeschrieben. Okay, dann gucke ich mir E an, das ist E von L. Ich gucke mir den Zentralsatz von T in L an und sehe dann, na, ich kann das alles so wählen, dass da mit zwei Südorf-Untergruppen von L drin liegt. OBDA kann ich da S geschnitten L nehmen und dann ist S geschnitten E eine zwei Südorf-Untergruppe von E. Hier verwende ich das, wenn man eine Zwei-Sylow-Untergruppe mit einem Normalteil abschneidet, dass dann da eine Zwei-Sylow-Untergruppe des Normalteilers rauskommt. So, für die Komponenten gibt es die Möglichkeiten A7 und P6-Vakuum. Und zuerst schließen wir A7 aus. Dafür machen wir auch wieder so ein bisschen Strukturanalyse. Und zwar nehmen wir uns, ja, wie machen wir das? Okay, dafür muss ich nochmal zurückgehen. Wie war das nochmal? Wir haben so eine Untergruppe X von F von U und der Normansatz von X liegt in L. Und jetzt behaupte ich, dass dadurch schon ein ganzes Stück von U nach L reingezogen wird. Wie kann man sich das klar machen? Der X liegt in F von U. Falls X nicht alle Primzahlen aufschnappt, dann haben wir schon mal für die Primzahlen, die hier nicht vorkommen, die kompletten OPs im Normalisator, also in L. Und auf jeden Fall sehen wir alle Primzahlen, denn das Zentrum von F von U normalisiert X auf jeden Fall und liegt in L. So, das heißt, wir haben jetzt schon was reingezogen von der Fittinggruppe von U, was möglicherweise über X hinausgeht. Wir sehen auf jeden Fall einiges von U in L, deswegen ist die Untergruppe U geschnitten L für uns interessant. Und wir wollen jetzt gucken, wie U nach E reinschneidet. Wir interessieren uns also jetzt, das ist doch so, wir haben E nur im Zentrum von E. Wie sieht diese Faktorgruppe aus? Na, die einzelnen Komponenten sind doch quasi einfache Subnormalteiler. Wenn man da jeweils das Zentrum rausnimmt, dann bleibt eine einfache nicht-arische Gruppe übrig. Das hier ist also jetzt ein Produkt von einfachen nicht-arischen Gruppen. Und es ist sogar ein direktes Produkt, denn der Schnitt von zwei Komponenten liegt im Zentrum. So. Das haben wir jetzt. Jetzt schneiden wir U da rein, das heißt, wir nehmen U geschnitten E mal Zentrum und dann das, also ja, wir nehmen halt das Bild. U geschnitten E mal Zentrum von E, Modulozentrum von E. Das ist eine Gruppe ungerader Ordnung. Und wir suchen uns eine Involution S aus S geschnitten E, die das invertiert. Warum ist es sinnvoll, nach sowas zu suchen? Na, weil wir uns doch immer Elemente angucken in U, die von S invertiert werden. Und wir kommen hier mit etwas aus F von U. Wir wissen wir das, dass F von U nicht von mir als S zentralisiert wird? Auf jeden Fall gucken wir uns an, was passiert, wenn man sich die Situation so hernimmt. Wir nehmen eine Involution S. Aus S E invertiert. Das wählen wir uns, wenn das möglich ist, und gucken, was dann passiert. Schauen uns dann B an, wie ist das bei der Zentralisator und dem Schnitt von S. Und dann macht man sich klar, naja, dieser Zentralisator, der braucht sozusagen gar nicht dieses Schneiden mit L, das ist schon der volle Zentralisator von S in U. Dann macht man sich noch klar, dass in Wirklichkeit E das gleiche ist wie E vom Normalisator von X. Und zwar für alle Untergruppen X, die im Zentralisator liegen von S in F von U. Nicht trivial. Immer noch für dieses S, was wir uns da so gewählt haben. Ah, das ist schlecht, dass ich da vorhin schon mal das X genannt habe. Ich wollte ja nur kurz erklären, warum man überhaupt was von UML sieht. Und warum es sinnvoll sein könnte, sich sowas anzugucken. Gut, das heißt, man macht, wir haben das ja schon öfter gemacht, normalerweise im Kontext von Infektionen. So könnte man ja auch argumentieren. Y liegt in F von M, der Normalisator liegt in L, das heißt M infiziert L. Und in diesem Kontext haben wir schon häufiger gesehen, wie man dann versucht, Komponenten zu kontrollieren. Und in diesem Fall läuft es eben über den Normalisator von so einer spezieller gewählten Untergruppe. Das Produkt der Komponenten von L ist dasselbe wie das Produkt der Komponenten vom Normalisator von X. Und die Methoden, die da reingehen, die haben wir so ähnlich schon gesehen. Dann überlegt man sich, dass der Schnitt von B mit F von U zyklisch ist. Dann zählt man, also man zählt irgendwelche Konjugierten und irgendwelche Untergruppen und man rechnet Indizes aus. Und das führt dazu, dass man die Gruppe A7 als Typ von Komponenten ausschließen kann. Einfach weil für die A7 diese vorher gezählten Anzahlen von Konjugierten und so nicht zusammenpassen. Das heißt, A7 kommt als Komponente nicht in Frage. Und die einzige Möglichkeit, die dann noch übrig bleibt, ist die, dass es nur eine Komponente gibt und die ist diese Morph zu PSL2Q und das Zentrum ist 1. Das heißt, wir haben ja wirklich eine einfache Gruppe. Einzige Möglichkeit. Hier ist diese Morph zu PSL2Q und Q ist auch nicht zu klein. Ich glaube, es kommt raus, dass Q mindestens 7 ist, wenn ich richtig erinnere. Ja, und dann geht die Analyse weiter. Ein bisschen Charaktertheorie kommt da noch rein und wieder wird gezählt. Und man nimmt sich da so bestimmte Untergruppen von Primzahlordnung her und dann zählt man wieder, wie viele gibt es und wie viele davon sind zueinander konjugiert, bla bla bla. Und das sorgt dafür, dass man später den Index von H an G abschätzt. Schreibt mal plus Darstellungstheorie Joker, weil ihr da was mal eingeht. An der Stelle. Das war jedenfalls eine Stelle, wo ich nochmal explizit gesehen habe, dass da Darstellungstheorie reinging. Gut, man zählt, man schätzt irgendwas ab. Und am Ende, wenn man das macht, dann steht auf einmal sowas da wie mal Q minus 4, wobei Q das Q von dem Körper ist, der hier der PSL2 zugrunde liegt. Auf einmal kommt raus, Q mal Q minus 4 muss kleiner gleich 7 sein. Und wenn Q größer gleich 7 ist, dann ist das ziemlich schwierig. Es läuft also am Ende komischerweise auch so Zählargumente hinaus. In beiden Fällen so ein bisschen. Etwas unterschiedlich, aber in beiden Fällen läuft es ein bisschen auf Zählen hinaus. Einmal, damit man die Gruppe identifizieren kann, und das ist auch typisch, dass es manchmal darauf hinausläuft, einfach die Gruppe, die man in der Hand hat, zu identifizieren, aufgrund von der lokalen Struktur. Und in dem anderen Fall kommt einfach bei jeder Möglichkeit, die man sich anguckt, irgendein Quatsch raus. Das ist die grobe Strategie, wie es weitergeht. Das sind nochmal ein paar Seiten wirklich Arbeit, und deswegen war es für mich einfach zu entscheiden, dass bei der Fallunterscheidung eine Stelle ist, wo ich gut schneiden kann und dann nur noch die Idee erzähle, denn wenn Sie jetzt vergleichen würden, die Aufzeichnung, die ich gemacht habe, das, was tatsächlich an der Tafel stand, das, was ich tatsächlich noch drumherum erzählt habe, mit dem, was im Paper steht, dann wäre klar, dass das, was jetzt noch kommt bei den Fallunterscheidungen, nochmal mindestens ein ganzes Semester Vorlesung ist. Aber Gruppentheorie 3 wird nicht das, Gruppentheorie 3 wird was anderes. Da komme ich zum Schluss drauf. Erstmal möchte ich die Gelegenheit nutzen und den inhaltlichen Teil abschließen, indem ich ein paar Worte darüber verliere, was ich mir in der Prüfung ungefähr vorstelle. Sag erstmal ein paar Sätze und dann gucken wir, was Sie noch für Fragen haben. Es ist ja eine kleine Vorlesung, die Prüfung dauert also nur 20 Minuten und die sind immer sofort rum. Man fängt an, ich habe das Gefühl, ich habe nur 3 Fragen gestellt und schon sind 20 Minuten rum. Ich frage Sie, womit Sie anfangen wollen und dann können Sie also sowas sagen wie, ja, irgendwo beim Vorgeplänkel, bei dem Thema, was auch immer. Sie können auch direkt hier einsteigen, wenn Sie wollen, mit einem minimalen Gegenbeispiel und erzählen, was da so los ist. Das können Sie machen, wie Sie möchten. Dann gibt es halt so 2, 3 Fragen zum Einstiegsthema. Ansonsten steige ich irgendwo ein, wenn Sie kein Einstiegsthema haben. Und da, wo wir wirklich in der Tiefe Theorie behandelt haben und auch alles detailliert bewiesen haben, da kann es sein, dass ich auch noch Details frage. Ausgenommen sind ein paar sehr technische und nervige Resultate, die wir beim Thema Verlagerung gemacht haben. da werde ich nicht nach Details von Beweis fragen, sondern höchstens nach Ideen. So, wie war das da? Und mit Gespräch und mit Stern und wie funktioniert der Verlagerungshomomorphismus? Warum ist das wohl definiert? Solche Sachen. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass irgendwas zum Thema Komplementsätze kommt, weil wir das oft benutzt haben. Oder auch Sätze rund um Zweistruktur, Zentralisatoren von Involutionen, Diädergruppen, Untergruppenstruktur, solche Sachen. Und ansonsten geht es tatsächlich eher um Ideen. Vielleicht kommen also so Fragen wie, okay, da bei dem Thema, hier nehmen wir als Gegenbeispiel zu diesem Satz, sagen wir nochmal zwei unterschiedliche Stellen, wo teilerkannte Operationen vorkamen. Und dann wäre es gut, wenn Sie einfach ein paar Beispiele im Kopf hätten, was dann passiert ist. Oder was ist denn der Witz mit diesem I, U von S? Wie wurde das denn benutzt zum Beispiel? Oder was ist denn die Infektionsmethode? Wie funktioniert die und wie haben wir damit gearbeitet? Es werden also eher solche Fragen kommen, wo Sie dann auch die Möglichkeit haben, selbst zu gucken, was habe ich mir dazu gemerkt, was für Teile der Vorlesung habe ich da gut verstanden und kann dann dazu was erzählen. Und dann frage ich vielleicht nochmal nach. Aber natürlich werde ich nicht im Detail technische Beweise von riesigen Lämmern abfragen, denn dann ist die Prüfung vorbei. Hat das ein bisschen geholfen, um das einzuschätzen? Bei Übungsaufgaben und Mini-Projekten kann es sein, dass ein, zwei Fragen kommen, aber nicht viel. Einfach weil das ja auch nicht alles immer so stark abgedeckt wurde und weil ich nicht erwarte, dass da alle gleich viel wissen. Die Leute, die es vorbereitet haben, werden da immer besser Bescheid wissen. Da kann also was kommen, aber das wird auf keinen Fall viel Raum in der Prüfung einnehmen. Und gerade bei Übungsaufgaben ist auch total okay zu sagen, ja, die habe ich mir nicht angeguckt.
Wir hatten ja auch Kapitel 3 Suzuki-Gruppen. Mhm. Inwiefern kann man das so in der Prüfung?
Man kann das alles anfangen. Man kann damit zum Beispiel einsteigen, wenn man will. Okay. Ja, alle Kapitel der Vorlesung können irgendwie drankommen. Auch der ganze Anfang da, was wir noch gemacht haben zu Kapitulationsgruppen und so, es kann alles vorkommen. Es sind halt nur 20 Minuten und das heißt, es wird ganz viel nicht ankommen, weil die Zeit so kurz ist. Und denen, die Lieblingsthemen haben, würde ich wirklich empfehlen, dann auch mit so einem Lieblingsthema einzusteigen, einfach weil klar ist, dass man dann schon mal ein paar Minuten darüber spricht und dann da auch ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Das macht dann allen Beteiligten mehr Spaß. Ja, und da, wo ich in der Vorlesung keine Beweise gemacht habe, werde ich auch nicht nach Beweisen fragen. Ja.
Sorry, noch eine kurze Frage zu
ja.
Gap. Ja. Da hast du ja auch mal gesagt, dass das so in der Prüfung abgefragt werden könnte.
Ja, wenn man das will.
Okay. Ja.
Genau, das heißt, es empfiehlt sich,
ja.
Wenn das Thema darauf kommt, sich dazu zu äußern oder aber am Anfang der Prüfung ganz klar zu sagen, ja, gerne Fragen zu Gap oder nein, habe ich gar nicht gemacht, bitte keine Fragen dazu. Kann man einfach am Anfang sagen. Es ist eine fortgeschrittene Vorlesung. Wir werden es ein bisschen improvisieren und ich möchte, dass die Prüfung fair ist. Und das heißt, sie wird bei allen sehr unterschiedlich werden, denke ich. Okay? Das ist meistens so bei diesen Fortgeschrittenen. Man hat so wenig Zeit für so viel Stoff, der so unterschiedlich war, zumindest hier in dieser Vorlesung, dass die Prüfung einfach komplett unterschiedlich läuft. Je nachdem, ob jemand einsteigt mit Steiner-Systemen, Mathieu-Gruppen und Suzuki-Gruppen, oder ob jemand einsteigt mit dem minimalen Gegenbeispiel hier. Völlig unterschiedliche Prüfungen. Das ist einfach so. Was für Fragen gibt es noch? Falls Leute schon konkrete Termine machen wollen, können wir das später tun. Wir haben ja über Tage schon geredet und ich habe auch kein Problem damit, Dinge noch kurzfristiger zu besprechen. Das kann man alles machen, wie man möchte. Was noch?
Ja, da auch zum Datum noch eine Frage. Du hattest ja gesagt, zur Algebra-Klausur, der zwei Termine mehr zu wir beiden zumindest da geplant waren. Steht ja derselbe Tag schon fest von der Algebra-Klausur, oder?
Nee, da würde ich den anderen Tag nehmen. Okay. Also die Algebra-Klausur ist am 31. und dann würde ich die Wiederholungsprüfung am 30. machen, am Montag. Und wenn das nicht geht, ist es auch kein Problem, das in den April reinzuschieben. Ich bin flexibel. Wir sind ja nicht so viele. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt 4 Wochen lang Prüfung planen muss. Sondern da können wir uns gerne individuell absprechen, das ist überhaupt kein Problem. Ich brauche nur eine Person, die beisitzt und ich habe zum Glück mehrere kompetente Menschen, die beisitzen können, das passt schon. Was noch? Noch mehr Fragen? Noch irgendwas anderes?
Bin ich jetzt noch nicht der Einzige, der nicht von Anfang an gesagt hat, er
will? Momentan schon, ja. Und das ist auch okay. Für mich ist das ganz egal. Ich sitze da und wir reden über die Vorlesung und ich habe auf jeden Fall Spaß. Ob ich den Spaß Ende Februar oder Ende März habe oder Anfang April, das ist alles in Ordnung. Du kannst dich noch umentscheiden. Wenn du lieber mit den anderen zusammen am gleichen Tag sein möchtest, ist überhaupt kein Ding. Dann kannst du
dich umentscheiden. Halt so viel Zeit zwischen uns. Also ich finde es halt, wenn man es Ende des Ende der Vorlesungsfreizeit machen, ist das irgendwie immer so, schiebt man das so vor sich hin, das ist irgendwie auch so.
Die Leute sind da sehr unterschiedlich. Manche kommen, die haben irgendwas bei mir gehört und kommen 2 Jahre später und machen die Prüfungen. Und es ist so, als hätten sie gestern erst die letzte Vorlesung gehört, weil alles noch so frisch und so toll da ist, weil die sich nochmal so reingehängt haben. Das habe ich schon alles ganz unterschiedlich erlebt und ich finde, dass da auch die Leute ruhig so individuell mit umgehen sollen, wie sie das gerne möchten, auch von ihrer Art zu lernen zum Beispiel. Ja, da mische ich mich überhaupt nicht ein. Noch irgendwelche Fragen, solange das Band noch läuft? Wird gewünscht, dass ich es laufen lasse für den Trailer für Gruppentheorie 3? Brauche ich eigentlich nicht, ne? Dann mache ich das jetzt aus und sage Tschüss. Gruppentheorie 2 ist zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und jetzt kommt der Trailer.